Hallo. Schön, dass doch noch im letzten Slot so einige erschienen sind. Thema heute: Grundschutz für daheim aus dem Komplex des Notfallmanagements. Dann. Oh, das vergessen. So, besser. Okay. Fangen wir an mit dem Erwartungsmanagement. Wir erwarten uns jetzt in der letzten Stunde. Erst gibt es eine kurze Vorstellung. Ich stelle mich vor, ich will wissen, wen ich was erzähle. Dann geht es ein bisschen ums Thema ISMS, Informationssicherheitsmanagementsysteme, was ist der Unfug, warum macht man sowas. Dann geht es in eine Spanne rein, so ein bisschen Threat Modeling, welche Gefahren lagern denn für unsere Daten oder welche Gefahren warten für unsere Daten so da draußen, daheim, überall. Und dann stelle ich eine Methode vor, wie man das so ein bisschen greifbar machen kann. So, Vorstellung. Ich über mich, ich bin André, ich bin Spezialist für Kubernetes-Dinge, ich bin so System Engineer, ich mache verschiedene Themen so um. Also im SOC-Bereich, Systemdeployment, Nachdokumentation, IOL-Anwendungen, alles Mögliche. Das sind mal sogenannte Computerdinge im Wandel der Zeit, weil es kommen immer neue Themen hinzu. Einige verschwinden so ein bisschen im Hintergrund, kommen irgendwann mal wieder, sind so ein paar Dauerbrenner und naja. Das über mich. Dann würde ich gerne wissen, wer mir gegenüber sitzt. Da wäre die erste Frage: Wer ist denn so EDVler, so grob zusammengefasst? Okay, ein paar trauen sich so. Hälfte, drei Viertel. Wer macht davon Softwareentwicklung? Okay. Wer macht eher so Systembetreuung, operatives Geschäft? Gut, bunt gemischt. Und wer ist eher so hobbymäßig unterwegs und interessiert sich fürs Thema so? Ah ja, Restgruppe. Leichte Überschneidung überall, gut. Die Inspiration für das Thema. Also ich bin seit Jahren so Sicherheitsstandards ausgesetzt und jetzt neuesten Dingen auch ISMS, andere Leute sind es auch und gibt ja so das Thema Grundschutz, was in Deutschland ja vertreten ist vom BSI, dann gibt es so ganze ISO-Zertifizierungen, diverseste Sachen, dann gibt es so für die Kreditkartindustrie so PCI-DSS-Geschichten, HIPAA gibt es noch so und total viele andere und die sind alle mega aufwendig. Da muss man übelst viel Papierlage produzieren, das ist alles sehr ressourcenaufwendig und da war die Frage so, naja, wenn es jetzt so vom Gesetzgeber oder von Firmen für Lieferanten gefordert wird, so viel Ressourcen, personell, zeitlich als auch finanziell dann natürlich, in irgendwas reinzustecken, da muss doch so ein praktischer Nutzen hinter sein. Man kann ja da nicht irgendwie hunderte tausend Euros verbrennen, bloß um dann irgendwie so eine schicke Papierlage geschaffen zu haben. Da muss doch irgendwas praktisch bei sein, was mir vielleicht auch so im kleinen Kontext und zu Hause hilft. So, dann kommen wir zum Thema ISMS, Informationssicherheitsmanagementsysteme. Aus dem Komplex habe ich mich quasi für das Thema bedient. Also ISMS steht quasi für Information Security Management System. Ist quasi ein Management-System, wie man seine IT-Informationssicherheitssachen irgendwie verwalten kann. Da gibt es zum einen mal die ISO 27000. Das ist so eine Art, eher so wie bei SSH, so eine Protokoll, so eine Richtlinienfamilie. Und die 27001, die spezifiziert die Anforderungen zu geeigneten Sicherheitsmaßnahmen. Wie man halt so sicheren Betrieb gestalten kann, dass die SIG-Kisten vielleicht nicht sofort aufgemacht werden, so sichere Netzwerkkonfiguration, sowas in die Richtung. Keine Angst, das ist bloß eine kurze Einführung, wird gleich weniger trocken. Dann im deutschsprachigen Raum ist noch der BSI-Grundschutz vertreten. Lehnt sich so ein bisschen an den ISO 27000 an. Es ist nicht komplett 1:1 identisch, aber wenn man eins erledigt hat, hat man beim anderen quasi auch fast alles abgedeckt. Da gibt es so vier große Teile im 200er Standard, so Managementsysteme, das ist das ganze ISMS-Thema, so ein bisschen Grundschutzmethodik, Risikomanagement und unten der vierte Bereich, Business Continuity Management, was früher Notfallmanagement hieß, da geht es halt darum, so, was passiert, wenn jetzt ein Notfall eintritt. Und das ist ja ein spannendes Thema. Was passiert, wenn mein Notebook kaputt geht, wenn mein Haus überflutet wird? In dem Bereich, wo wir uns jetzt reinbewegen. Hier sieht man auch so eine kurze Übersicht, dass es so Überschneidungen gibt, wo man sagen kann, okay, wir haben das Sicherheitsmanagement-Thema hier links, dann haben wir hier dieses Krisenmanagement und dann haben wir das Business Continuity. Ups. Also wie kann ich trotz den alltäglichen Gefahren und Problemen des IT-Betriebs, Fehlkonfiguration, Hackerangriffe oder irgendwelche Elementarstehen trotzdem noch meinen Betrieb weiter sichern oder wie kann ich wieder anlaufen? Wenn jetzt zum Beispiel mein Raspi in der Sonne hängt, dann scheint die Sonne rein im Sommer, das Ding brezelt sich, weil es zu warm geworden ist. Wie kriege ich meine Fenstersteuerung wieder ran? Das ist ja quasi so Notfallmanagement. Wie kann ich wieder anlaufen? Noch ein kurzer letzter Einblick in dieses ganze Zertifizierungsthema. So eine diese Papierlage, die man schafft für so eine Zertifizierung, ist ja nicht da, weil man Langeweile hat, sondern weil man irgendwie eine Zertifizierung haben will. Und der Prüfer, der Auditor, der will da natürlich was sehen. Und dann gibt es da so Dokumentenpyramide, nennt man das oben. Gibt es so Leitlinien, wo wir sagen wollen, ja, wir wollen sicheren Betrieb in dem Sektor zum Beispiel. Dann gibt es so taktische Dokumente, wo man sagt, okay, wir haben Richtlinien. Wir sollten zum Beispiel Zugangsmanagement für unsere Objekte haben. Wir sollten sichere Passwörter verwenden. Wir sollten Passwörter nicht im Klartext speichern. Die sollten nicht auf der Tastatur geschrieben werden und alles sowas. Und ganz unten kommen dann diese ganzen operativen Dokumente, wo wir Konzepte schreiben, wie wollen wir was machen und nachher die Nachweisdokumente, was wir gemacht haben. Das ist ein Riesenwust, das wollen wir alles privat nicht so machen. Deshalb schauen wir uns an, wie es da ein bisschen weniger trockenen Ansatz gibt. Und noch eine Frage ist, wer muss das eigentlich machen? Das ist schon Vollbild. Also das geht nicht breiter, weil die Höhe begrenzt ist. Aber was da drin steht, ist auch relativ interessant. Es geht halt bloß um die Dokumenten, dass du Leitlinien hast, Richtlinien. Die kommen so eher so von der Organisation, vom Management. Und dann im Betrieb drin, da gibt es operative Sachen wie Konzepte und Nachweisdokumente, dass man auch wirklich was umgesetzt hat. Man kann ja hinschreiben, dass man quasi SSH-Zugänge ohne Root einschalten oder konfigurieren sollte. Ob man es wirklich gemacht hat, ist das Nachweisdokument. Aber das willst du ja privat zu Hause gar nicht machen, da irgendwie dich drei Monate hinsetzen musst, Dokumente schreiben. Aber wenn der Auditor vorbeikommt, muss man sowas quasi zur Verfügung stellen. Und wer muss das machen? Quasi hierzulande die Kritis, also alles, was Kritis ist. Energieversorger, im Zweifel sogar Getränkehersteller, wenn sie groß genug sind. Weil wenn man die Abfüllanlage remote manipuliert, dann könnte es auch zu lebensgefährlichen Verletzungen kommen. Ja, Energieversorger, alles Mögliche. So, wenn jetzt Kritis sowas machen will, dann ist die Frage, was ist denn für mich Kritis? Ist jetzt vielleicht der ÖPNV-Betrieb für mich Kritis? Vielleicht nicht, weil ich Fahrrad fahre. Wasserenergieversorger eher schon. Und was ist jetzt zu Hause meine eigene Kritis? Also, wenn ich jetzt zu Hause sitze, was kann ausfallen, bevor ich langsam irgendwie panisch werde? Wenn nicht der Fernseher nicht geht, ist auch nicht so schlimm. Wenn er in drei Tagen noch nicht geht, wird es vielleicht ein bisschen langweilig irgendwann. Internetausfall ist ein bisschen schlimmer. Was passiert, wenn mein Notebook oder mein Desktop-Rechner abraucht, geklaut wird, abfackelt? Oder wenn ich vielleicht sogar Backups auf mein NAS zu Hause im Keller mache und bei der letzten Regensaison der Keller überflutet wird, ist das NAS im Eimer. Dann ist es ja quasi meine eigene Kritis. Vielleicht nicht nur für mich, aber wenn ich nicht alleine wohne, dann habe ich vielleicht so ein bisschen Smart Home aufgesetzt. Ist die Frage, was ist mit der Heizungssteuerung? Wann kriege ich Stress, wenn meine Freundin kalt wird? Eine Stunde, drei Stunden, fünf Tage. Wie lange können wir halt bei 12 Grad aushalten? Oder vielleicht, wenn man so ein bisschen mehr Rangang hat, Lichtsteuerung, so wie lange will man dunkel im Wohnzimmer sitzen, Rollosteuerung. Und da hängt ja mit diesem ganzen Smart Home-Geräte relativ viel dran, wo man vielleicht so gewisse Best Practices, die man aus dem professionellen Umfeld kennen sollte, zu Hause nicht umsetzt, weil ach, läuft ja schon. Was soll auf so einem Raspi mit einer SD-Karte schon schiefgehen? Deshalb ist die Frage, was ist meine eigene Kritis? Unten habe ich nochmal geschrieben, Smart Home Dokumente. Dokumente ist ein spannendes Thema. Welche Dokumente brauche ich ab und zu? Oder welche Dokumente brauche ich im Schadensfall, wo ich nicht mehr rankomme, weil die vom Schaden betroffen sind? Und Backups. Ich kann Backups machen, wenn ich nicht mehr rankomme oder kein Restore habe. Ein Backup ist nur so gut wie die Restore-Funktionalität. Dann, bevor es zur Katastrophe oder zur Krise kommt oder Notfall, gibt es da Eskalationsstufen. Die erste Eskalationsstufe ist eine Störung. Eine Störung kann sein, irgendwie Netzwerk fällt kurz aus oder ich bin übers Kabel getreten, Dose ist kaputt, irgendwas, ich habe vielleicht was fehlkonfiguriert, der Dienst ist kurz down, SSH mich wieder drauf, fix das Ding, Störung behoben, alles kein Ding. Wenn die Störung länger andauert oder größere Ausmaße annimmt, gibt es zum Notfall. Notfall ist auch noch nicht schlimm, kann man auch noch beheben, alles kein Ding. Aber irgendwann wird der Notfall halt die ausgefallene Heizung zur Krise. Dann ist es halt irgendwie Winter, minus 20 Grad draußen, Heizung funktioniert nicht. Aber wann wird es denn quasi von es ist ärgerlich, dass ich mir die Hände nicht warm waschen kann, zu richtiger Notfall, weil irgendwie die Heizungsrohre einfrieren. Und wenn richtig Großschadenslage ist, dann wird halt eine Katastrophe draus. So, das ist zur Einleitung, so zum Einstimmen auf das Thema, so, was für Probleme könnte es denn geben? Und, ja, guter Einwand. Kann man auch ranschreiben. Perfekt. Ein Tool oder ein Mechanismus, wie man da rangehen kann, ist das Threat Modeling, wo man quasi Gefahren modelliert auf irgendwelche Objekte. Was für Objekte können es sein? Zum einen gibt es quasi Aktoren, dann irgendwelche Asset-Klassen wie Dokumente, Geräte, was auch immer. Bedrohung muss man natürlich mit einfassen und quasi Mitigation, also Lösung, wie kann ich das quasi das Problem lösen, vielleicht noch ein zweites Backup woanders, wo nicht mein Keller nass wird. Was ganz wichtig ist, dass das Ding irgendwie persistent ist, wenn ich da beim Bierchen mit einem Kumpel drüber rede, ist alles ganz schick, aber ich bis morgen alles vergessen oder die Hälfte. Das heißt, es sollte irgendwie persistent gemacht werden, auf Papier aufgeschrieben, aufgemalt, was auch immer. Und wenn ich das persistent habe, vielleicht sogar grafisch, visuell aufbereitet, dann ist es auch erklärbar für Dritte. Dann kann man auch mit anderen Leuten drüber reden. Und ganz wichtig ist, wenn man es auf Papier bringt, ist die Komplexität sichtbar geworden. Weil es ist ja schön, dass ich vielleicht so einen Griff habe oder im Kopf habe, wie ich jetzt meine Fotos von meinem Telefon auf mein Nextcloud synke. Aber habe ich wirklich alle Schritte bedacht, ist die Komplexität komplett abgedeckt. So, wie mache ich denn sowas? Also zum Ersten muss ich mir überlegen, wie ist denn meine aktuelle Lage? Also was für ein System habe ich? Was für Prozesse sind da drin? Und welche Daten sind in den Prozessen oder werden quasi zwischen den Prozessen und Diensten hin und her geschoben? Und dazu ist der erste Schritt, auch die Aktoren zu identifizieren. Dann gibt es das Lagebild aufzuschreiben, dass ich wirklich Persistenz habe. Ich habe jetzt mit den Dataflow-Diagrammen einen visuellen Ansatz gewählt. Und wenn ich das quasi mein Architekturbild habe oder mein Dataflow-Diagramm, dann ist der nächste Schritt, dass ich quasi die Datenflüsse so ein bisschen mappe auf die Gefahren, die ich habe. Dann kann ich die Gefahren identifizieren. Ist es zum Beispiel jetzt irgendwie, dass jemand die Netzwerkverbindung ablauscht oder irgendwie meinen USB-Stick klaut oder dass das der Keller abfackelt? Das kann man dann identifizieren. Und danach kann man sagen, okay, wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich? Und die Risikoabwägung machen. Und der nächste Schritt ist natürlich, dass wenn ich jetzt irgendwie entdeckt habe, dass mein Backup-Plan vielleicht Lücken hat, dass ich meinen Backup vielleicht total sicher irgendwo ablege, aber irgendwie vergesse, die GB-Schlüssel dazu zu hinterlegen. Dann habe ich ein Backup, aber kein Restore mehr. Und dann sollte ich vielleicht eine Mitigation für das Key-Management finden. So, dann ist die erste Frage so, was für Assets habe ich denn eigentlich? Also was für Daten will ich denn sichern, um die im Notfall wieder zur Verfügung zu haben? Da hatte ich schon mal in einer kleinen Runde gemacht, da sind wir drauf gekommen, das war so das Erste, was uns einfällt, sind so quasi so Fotos, Medien. Unter Medien fällt dann sowas wie Spiele, Musik, Videos, vielleicht so Filme, eigene, selber gemachte Filme von Familienfesten, was auch immer. Das ist das Prominenteste, weil hier jeder hat auf seinem Telefon, rennt rum und was ist, wenn das Telefon weg ist. Dazu gibt es noch GBX-Daten, es gibt noch Leute, die machen so richtig Fotos mit Fotoapparaten. Die haben dann die GBX-Daten teilweise separat dazu. Dann wird es ein bisschen ernster, es gibt dann Dokumente. Also ich habe es als Dokumentenklasse zusammengefasst. Dokumente, da verstehe ich drunter so Verträge, vielleicht sogar Versicherungspolicen. Was passiert, wenn ich jetzt Elementarschaden am Haus habe, aber irgendwie alle Dokumente in Papier und Sicherungsform irgendwie im Dachgeschoss oder im Keller liegen? Dann komme ich ja auch nicht mehr ran. Also wie kommt ja meine Versicherungspolice? Urkunden, vielleicht so Eheurkunden, Scheidungsurkunden, was auch immer man gerade alles hat. Zeugnisse von der Schule, vielleicht noch, vielleicht auch nicht. Je nachdem, was man da braucht. Ist auch nicht, dass man das nicht betrachten sollte, ist halt die Kritikalität ist unterschiedlich. Vielleicht ist so der Masterabschluss ein bisschen mehr wertvoll als irgendwie das Grundschulzeugnis. Dann, ein Aspekt ist noch Zugangsdaten. Nicht bloß lokal, auch remote, also irgendwelche Passwörter, die ich habe zu diversen Diensten, vielleicht sogar diese Multifaktor-Zwei-Faktor-Tokens, die ich habe, auch sowohl in Hard- als auch in Software, oder vielleicht irgendwelche GPA- und SSH-Keys. Wenn ich Remote-Backups mache, ist ja auch sinnvoll, wieder ranzukommen. Eine Sache, also der nächste Punkt wären dann so Kontaktdaten, so Adressen, Telefonnummer, nahen Geburtstage, was man so alles noch hat, um Kontakte zu anderen Leuten zu halten. Ups. Gesundheitsdaten hat man noch identifiziert. Gesundheitsdaten halt. Vielleicht die Fitness-Tracker war so ein Thema, dass ich sage, okay, ich habe hier vielleicht nicht nur Schrittzähler drauf, sondern auch noch irgendwie andere kritische Daten, Blutdruck, was auch immer. Die sollte jetzt auch nicht jeder kennen, vor allem nicht die Krankenkasse, wenn sie einen Beitrag anpassen will. Ja. Und dann noch ein Punkt ist sowas wie Ausweise. Vielleicht nicht bloß den Personalausweis, Bibliotheksausweis vielleicht ganz so wichtig, aber so Impfpass. Ist die Frage, wenn ich meinen Impfpass verliere, wie kriege ich einen neuen? Also wo kriege ich die Historie, wann ich welche Impfung hatte? Das ist ja noch schwieriger anzukriegen als das Zahnarztbonusheft. Wobei, wenn das schon weg ist, ist auch sehr ärgerlich, weil die Krankenkasse speichert bloß die Abrechnungssachen und nicht, was ich damals bekommen habe. Das kann im Zweifel halt Zahnarztbonusheft vielleicht bloß teurer werden, ein paar hundert Euro, wenn ich die Krone selber zahlen muss, aber so bei so einem Impfpass und anderen Dokumenten, vielleicht die Versicherungspolice von oben, wenn ich die nicht finde, greifbar habe, könnte es halt größere Probleme geben. Aber da gibt es noch weitere Sachen, die wir wahrscheinlich noch gar nicht identifiziert haben, die auch je nach persönlicher Lebensumstände so anders sind und neue Dokumente gibt, die man so andere nicht haben. Dann gibt es noch weitere Assets, die ich mal so in das waren so Soft-Assets, so Dokumente. Jetzt geht es um Hardware. Das mein Liebling oder mein mächtigstes Asset ist quasi mein Notebook. Wenn ich das nicht mehr habe und das andere Notebook, was zu Hause liegt, dann kriege ich irgendwann Probleme. Vielleicht sowas wie ein NAS-Home-Server, vielleicht auch ein Server irgendwo anders beim Hoster, in einer Colocation, was auch immer. Irgendwie so, ja, ich habe es mal als NAS zusammengefasst. Dann so Multifaktor-Token, die gibt es ja auch in Hardware. USB-Sticks, USB-Platten, drehend oder als Solid-State, SD-Karten. Das sind so Sachen, die wichtig sind. Das ist ganz spannend. Während ich meine Backup-Platte verschlüsseln kann, kann ich die SD-Karten mit den Fotos eher nicht verschlüsseln, wenn die frisch aus der Kamera kommen. Dann habe ich hier meine Telefone, die irgendwie noch besonders exponiert sind, weil ich die mal mitnehme. Und halt die ganzen Dokumente auf Papierform, die wir oben hatten, die ja auch nochmal zusätzlich zur digitalen Form auf Papier existieren könnten. Das sind quasi so die Assets, die ich mal so identifiziert habe oder in der letzten Vortragsrunde. Dann ist die Frage, wenn wir die Assets haben, wer macht denn was mit diesen Assets? Zum einen sind es wir. So, dann gibt es noch andere legitime Benutzer. Wenn ich vielleicht jetzt so die Haussteuerung habe, dann gibt es noch andere Benutzer, die legitim sind, die draufkommen. Es gibt aber auch illegitime Benutzer. Vielleicht gibt es jetzt aufs Telefon irgendwie so eifersüchtige Partner, die so Sachen da nachwissen wollen, die sie nicht wissen sollten. Neugieriger Nachwuchs, der vielleicht irgendwie die Kreditkartennummer für seine Fortnite-Feedbackets haben will. Ist vielleicht nicht super notfallkritisch, aber vielleicht so doch schlecht fürs Konto. Und so klassische Dritte, nennen wir sie mal, die vielleicht keinen legitimen Zugriff und Berechtigung für die Daten haben. Ob die jetzt quasi physisch klauen oder digital. So ein Datendiebstahl muss ja nicht immer sichtbar sein, also dass die Daten weg sind. Ich kann sie ja trotzdem noch haben und die anderen leider auch. Und so Cyberkriminal. Also da gibt es verschiedene Aktoren, die darauf einwirken können. So. Und noch andere, die ich nicht bedacht habe. Dann ist spannend so, wenn ich jetzt weiß, dass ich Daten habe und dass nicht bloß legitime Benutzer, auch noch unberechtigte Dritte darauf zugreifen können, was für Schutzziele habe ich denn? So was, vor was will ich denn meine Daten schützen? Dann wäre es einmal die Vertraulichkeit, dass halt Sachen, die ich habe, wirklich so vertraulich bleiben, dass nur ich sie weiß oder die Berechtigten. Dann Integrität. Das wäre halt schön, wenn Daten auch die Daten sind, die da stehen. Beispiel, mache jetzt Online-Banking und auf dem Rückkanal fälscht jemand irgendwie mein Kontostand da irgendwie drin. Dann sehe ich mehr oder weniger, wäre auch nicht so schön. Und die Verfügbarkeit von Diensten. Da wäre es zu Hause wahrscheinlich dieses ganze Smartphone-Geraffel. Aber auch die langfristige Verfügbarkeit, wenn ich jetzt so eine Versicherungspolice habe, ist vielleicht nicht kritisch, dass ich da in 5 Minuten rankomme, aber ich sollte die in einer Woche wieder beschaffen können. So, das ist ein Thema Schutzziele. Es gibt noch mehr Schutzziele, aber so C, I und A sind so die geläufigen, die man so immer benutzt. Und die anderen Sachen kann man quasi auch so ein bisschen davon ableiten. Dann, was für Gefahren haben wir, hat man schon so grob erwähnt. Das gibt quasi Verlust mit und ohne Bestand. Also Verlust, dass ich es auch nicht mehr habe und Verlust, dass ich es immer noch habe, aber andere zusätzlich. Dann so klassischer Diebstahl, digitaler Diebstahl, ungewollte Kopien. Das ist ja dieser Verlust mit anderem zusätzlich. Aber dazu gibt es auch noch Datenkorruption. Wenn ich jetzt Datenträger habe, die altern ja auch mit der Zeit, oder vielleicht ist da Elektronik drin, die Lagerschäden mitkriegen kann, dann gibt es Korruption von den Daten, die ich vielleicht nicht immer so mitkriege. Oder ein kompletter Defekt, wo die Daten erstmal so unzugänglich werden. Dann gibt es noch andere Sachen, so Tempering-Veränderungen, also dass die Daten, die da liegen oder übertragen werden oder im Speicher liegen, gibt auch Angriffe gegen Arbeitsspeicher, dass die so unbeabsichtigte Veränderungen haben. Klassische Anwendungswahl oder Bedrohungsszenario ist so ein Verschlüsselungstrojaner, der mir einfach meine Festplatte komplett verschlüsselt. Dann gibt es noch Abhören, also wenn ich Daten vielleicht übers Netz schiebe und Verlust bei externen Dienstleistern. Wenn ich jetzt Passwörter benutze, dann habe ja nicht bloß ich mein Passwort und das andere Schnipsel dazu, mit dem ich mich identifiziere, sondern der Anbieter, bei dem ich mich dann quasi anmelden will, der hat es ja auch noch und der kann sowas ja auch verlieren. Da muss ich jetzt auch bedenken, was passiert, wenn ich das E-Mail-Passwortpaar bei anderen Diensten recycle, könnte es da Probleme geben oder nicht. Wenn ich jetzt denke, okay, ich betreibe schon mal Vorsorge, ich verschlüssel die ganzen Daten, die ich irgendwo hinlege und übertrage, dann ist die Frage, wie komme ich ran, wenn mein Notebook nicht mehr da ist? Also wo liegt das Schlüsselmaterial, wie sichert das Schlüsselmaterial und wie komme ich im Notfall wieder an das Schlüsselmaterial ran? Ja, und dann gibt es halt noch die Elementarstehen, die ich schon erwähnt habe, Brand, Flut oder ich vergesse einfach irgendwas, Autounfall, Kopf kaputt, wer weiß. Also das ist dann Schäden gegen Vergessen. So, dann ist die Frage, welche Auswirkungen hat sowas? Nicht jedes Problem, wenn ich jetzt die dritte Backup-Platte irgendwie kaputt gehe, dann ist es vielleicht ärgerlich, aber irgendwie auch egal. Dann kaufe ich einfach eine neue und mache die für die Sicherung erneut durch. Aber es gibt so ein paar Dokumente, die ich vielleicht irgendwie schwerer rankriege und die nicht so leicht zu ersetzen sind. Oder was ein Problem sein könnte, die Zeit zu ersetzen. Bis ich einen Termin mal ankriege und dann noch ein neues Dokument kommt und dann hier eine Reise antreten kann, da können ja auch wahrscheinlich eher Monate als Tage vergehen. Und wenn ich jetzt Dienste betreibe, ist die Frage, wie hoch ist die Meantime to Recovery Key, also wie lange ist die mittlere Zeit oder die totale Zeit, bis ich den Dienst wieder am Laufen habe. Wann läuft die Heizung wieder? Wann geht das Licht wieder an? Habe ich irgendwelche Service-Level? Vielleicht habe ich keinen aktiven Service-Level. Nicht jeder hat in ihr Vertrag reingeschrieben, irgendwie wie die Uptime von dem OwnCloud mit dem hier Videospiegel-Server sein soll, dass die Filme laufen. Oder irgendwann die Heizung da sein muss oder Lichtsteuerung. Aber es gibt ja trotzdem irgendwelche implizite Service-Level, wo es Stress gibt, wenn das WLAN mal 3 Tage nicht geht und dann irgendwie das Telefon nichts mehr macht. Jo. Das war erstmal so die theoretische Einführung zur Einstellung zum Thema. Und jetzt gucken wir uns an, wie wir das Problem irgendwie greifbar machen können. Bisher war es ja noch relativ abstrakt. Ich habe auserkoren als Mittel der Wahl, was auch in der Branche geläufig ist, so ein Dataflow-Diagramm. Das stelle ich mal kurz vor. Das Ding hat 5 Komponenten. Das eine ist so eine Source und Sink. Ups. Es gibt so 3, 4 verschiedene Typen, wie man Sachen malen kann. Da gab es viele schlaue Leute, die sich ausgedacht haben, wir machen jetzt eckige Kästchen, wir machen andere Kästchen, wir machen Kullern, was auch immer. Ich habe mich entschieden, ich nehme das eine Modell, wofür es ECI, also für externe Entities, vielleicht so Webdienste oder auch Leute, die nicht im System sind, damit interagieren, haben eckige Kanten. Ein Prozess hat so runde Kanten oder so ein Oval. Ein Datastore kann man am besten quasi mit 2 Strichen malen. Es gibt auch Abwandlungen von, dass man quasi ein Kästchen malt mit so 2 Sachen da vorne. Ich habe das jetzt beschlossen, mit diesen 2 Strichen malt sich einfacher. Dann gibt es noch einen Dataflow. Das ist ein Strich mit einem Pfeil dran, der geht bloß in eine Richtung, von A nach B. Und es gibt Trust Boundaries. Das sind so eine gestrichelte Linie. So. Damit machen wir gleich mal so ein Modell auf und gucken uns an, wie man sowas modellieren kann. Es gibt verschiedene Dataflow-Diagramme. Das gibt von der 0, das ist so Top-Level-View, wo ich ganz abstrakt betrachte. Und dann geht es immer weiter in den Funktionen und Prozessen runter. Aber wenn jetzt keine Softwareentwicklung betreibt, ist es eigentlich eher so nice to have, überflüssig, aber das Top-Level-Design sollte man immer mit anfangen. Wie malt man sowas? Also zum ersten Mal muss ich mein System verstehen, was ich habe. Was habe ich da eigentlich für Komponenten, für Entities? Ja, was habe ich da? Da muss ich einen Scope setzen. Ich kann nicht irgendwie die ganze Welt in ein Diagramm zusammenfassen, das ist immer ein Modell. Und Modelle sind immer inkorrekt und haben aber teilweise Wahrheit. Und da muss ich mir gucken, in welchem Bereich soll das Diagramm oder das Modell richtig sein. Dann identifiziere ich quasi die externen Entities, die Prozesse und die Datastores. Dann entscheide ich, welches Set von Symbolen ich nehme. Das sollte einheitlich und konsistent sein. Und dann fange ich an mit dem Level 0-Diagramm. Wenn das nicht ausreicht, kann ich später noch detailliertere malen, aber Level 0-Diagramm ist das Wichtigste. Wenn ich quasi meine Entities Prozesse habe, dann kann ich die Dataflows identifizieren. Einmal. Danach nummeriere ich die Prozesse, weil ich später ja quasi noch das Risiko dran beschriften will. Also an welchem Prozess hängt was für ein Risiko? Und dann validiere ich das Ganze am Ende. So, dann schauen wir mal. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht mal so exemplarisch so ein Dataflow für Passwort-Handling malen. Also ich habe jetzt ein Passwort, also wir haben hier so einen Aktor. Und Ich will jetzt quasi irgendwie, ich brauche Passwörter, damit ich mich irgendwo anmelden kann. Das heißt, weil ich mir Passwörter nicht merken will, habe ich ja quasi einen Passwortspeicher. So. Dann habe ich einen Passwortmanager. Und der Passwortmanager hat da hinten einen Data Store dran, wo er die Passwörter drin speichert. Und da jetzt ein Passwort an sich ja relativ nutzlos ist, brauche ich quasi noch einen externen Dienst, wo ich das Passwort für verwenden will. Was nehmen wir denn da? Kennt ihr mal einen guten Dienst, den man verwenden wollen würde? Elster. Was für ein Ding? Elster. Oh ja, Elster ist schön. Oh. Da brauchst du eigentlich noch ein Zertifikat für, ne? Ja, lassen wir das mal weg, können wir später noch gucken. So. Genau, dann fangen wir damit mal an. Dann stellen wir ja fest, dass es hier eine Trust Boundary gibt. Das Elster-Portal ist quasi extern, da habe ich keine Gewalt drüber. Das heißt, das ist out of scope, das kann ich nicht betrachten. Mich selber auch nicht so richtig. Also könnte auch ein anderer Benutzer sein, irgendein Benutzer halt. Und jetzt die Frage so in meinem System, da habe ich einen Passwortmanager und einen Datenstore. So, also wir haben jetzt quasi die Entities, mich selbst oder den Benutzer und Elster identifiziert und unser Prozess und das Datastore dazu. Und dann haben wir jetzt den ersten Flow. Ich dübel quasi ein Passwort und Passwortmanager rein. Ich muss auch nicht ranschreiben. So, haben wir das Passwort hier. Also entweder gebe ich es in den Passwortmanager ein oder der Passwortmanager. Da stellt sich selber eins. Da gibt es also Generationsfunktionen. Dann das Passwort wird quasi in den Passwortmanager geschrieben. Wenn ich es verwenden will, wird es wieder draus gelesen. Und dann wird das Ding verwendet, um das Elster-Portal zu verwenden. Das ist quasi aus meiner Sicht ein Datenfluss, wie das Passwort quasi funktioniert. Habe ich irgendwas übersehen? Hat jemand Einwände? Gut. So. Ach so, ein paar PWGen schreibe ich mal ran. Also im Grunde ist es auch PWGen hier in Anführungszeichen. Entweder generiere ich mir eins, ich habe schon eins, was ich eintragen will. Da hat das Passwort generiert, quasi eingetragen und dann wird es hier gespeichert. Mal so save und read und dann ist hier so und. Also, wir generieren das Passwort auf Weg 1 oder 2, wir speichern das, hat man safe angeschrieben, wir lesen das wieder und wir senden das quasi. So, und jetzt ist die Frage, welche Bedrohung gibt es? Oder. Wie machen wir es am besten? Im Grunde können wir gucken, was Bedrohung gibt. Also ich würde sagen, bei der Passworteingabe und Generierung gibt es keine großen Gefahren. Vielleicht, wenn der Passwortgenerator super schlecht ist und irgendwie bloß irgendwie 1 Million hochzählt zum nächsten, dann kann man irgendwie rüberdrehen über alle meine Dienste, die ich habe und das angreifen. Aber das lassen wir weg. Also der Passwortmanager an sich mit der Passwortgenerierung ist okay. Beim Speichern ist jetzt die Frage, wenn das Passwort jetzt plain auf der Festplatte gespeichert wird, dann habe ich ja das Problem, dass unbefugte Dritte drauf auflesen können. Und wenn ich ein Backup mache, dann muss ich gucken, wie erstelle ich das Backup. Wenn ich jetzt einfach bloß irgendwie so Dateien in OneDrive hochlade oder irgendwas anderes externes, ist es vielleicht ungünstig. Das heißt, ich will wahrscheinlich beim Speichern das Passwort verschlüsseln. Machen wir mal ein Schloss mit dran. Das impliziert, dass ich es quasi beim Lesen aufschließen will. Also ich habe noch quasi diese Verschlüsselungs- und Decrypt-Variante. Und dann muss ich ja dabei quasi noch ein Passwort, also den Passwortspeicher aufschließen. So, aber dann hätte ich quasi den Passwortstore, den ich auf Platte habe, schon mal gegen so diese Confidentiality-Angriffe und Tampering quasi geschützt. Beim Senden würde ich wahrscheinlich so eine HTTPS-Verbindung benutzen, dass keiner die mitlesen kann. Was jetzt aber das Elster-Portal mit dem Passwort macht, wie gut es abgespeichert ist, kann ich ja nicht beeinflussen. Deshalb ist als allgemeine Anforderung noch, dass wenn ich so ein E-Mail-Passwort habe, dass ich für jeden Dienst was Eigenes benutze, dass ich quasi keine, wie heißen diese Angriffe? Ja, wahrscheinlich so 3 Euro auf den nächsten Dienst. So. Aber fürs Elster-Portal habe ich ja quasi noch einen zweiten Store. Für das Zertifikat hatten wir ja. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwie noch der Prozess, bin ich ganz zufrieden mit, aber irgendein Prozess, der es ja quasi ausliest und speichert, also ich muss das ja irgendwie, das ist jetzt halt bloß eine Datei, die rumliegt. Aber die muss ja auch rein. Und dann habe ich ja quasi nochmal ein Passwort, was ich für das Zertifikat brauche und für den Passwortspeicher. Jetzt habe ich schon mal geguckt, dass eigentlich bloß fürs Login im Elster-Passwort habe ich schon so ein paar Punkte, wo ich drauf gucken muss, was brauche ich dafür, um es wiederherzustellen, wenn ich es mal verloren habe. Also wenn ich jetzt ein neues Rechner kaufe, was muss ich dafür eigentlich alles umziehen und dabei haben, damit ich mich immer noch einloggen kann? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nochmal eine Backup-Funktion, nehmen wir mal so ein anderes Blau. Dann mache ich mache so ein Cloud-Backup. Dann habe ich einen Backup-Prozess. Da geht es rein. Nennen wir das mal BUP. Der BUP-Prozess, der liest quasi diesen Passwort-Store in Gänze und schiebt den da rein. Das heißt, wenn ich jetzt, kann ja auch ein R-Sync sein oder was auch immer es da alles gibt, wenn ich jetzt den unverschlüsselten Passwort-Store in die Cloud hochschiebe, habe ich wieder eine komplett neue Angriffsvektoren auf der Cloud. Wenn ich das verschlüsselt hochschiebe, vermeide ich die Angriffe. Dann habe ich aber quasi wieder beim Runterladen, muss ich auch gucken, wie ich es wieder entschlüsselt bekomme. So, dann haben wir das. So, und dann würde man durchgehen, dass man das mal durchnummeriert, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier diese Prozesse und diese Flows, die kann ich durchnummerieren. Und am Ende kann ich dann sagen, okay, für Flow 1 habe ich diese Angriffsprobleme, für Flucht 2 habe ich diese Problematiken und dann kann ich mir irgendwie ausdenken, wie kann ich das Problem später lösen. Dann hatte ich noch für Backup überlegt. Das hatten wir quasi gerade schon mal angerissen. Wenn ich jetzt einen Backup-Prozess habe. Also ich will quasi wieder ein Backup anstoßen. Dann habe ich ja quasi mein PC, nehmen wir den mal. PC ist gut. Dann habe ich als erste Trust-Boundary meinen PC und da liegen ja Daten drauf. Da liegen dann verschiedene Sachen. Zum Beispiel liegt dann da von mir aus mein PW-Store liegt da. Da liegt da vielleicht noch so ein Telefon-Backup, nennen wir es mal. Und dann liegt da vielleicht noch so meine Galerie. So, das heißt, ich habe verschiedene Datentypen auf mein Ding. Vielleicht habe ich noch einen Dokumente-Ordner, ich habe vielleicht so ein eigenes DMS irgendwo rumstehen. Aber auf meinem Notebook habe ich quasi diese Sachen da. Und dann habe ich hier meinen Backup-Prozess. Habe ich ja verschiedene Optionen, wo ich quasi hinsichern kann. Ich kann quasi einmal von mir auf mein NAS sichern. Dann habe ich hier unten mein NAS. Da habe ich meinen BUP-Server. da gar nicht drin eigentlich. Die Daten fließen dann quasi von diesen Datenstores. Zum Serverprozess. Der dir in irgendeine Backup-Datenbank, Datenstore reinschreibt, was auch immer das jetzt sein mag. So. Wenn ich jetzt sage, okay, das steht bei mir im Keller, ist die Frage, muss ich das verschlüsseln oder nicht? Das ist okay. Aber ich kann ja quasi auch weitergehen und das Ding irgendwie in die Cloud schieben. Dann liegt es quasi in der Cloud mit dem Backup-Prozess. Wenn ich jetzt sage, das sind ja verschiedene Trustbonus, ich habe verschiedene Systeme, die verschiedene Sicherheitsanforderungen haben. Wenn ich jetzt sage, ich habe das irgendwo im Cloud im Server gespeichert, die Frage, wer hat da Zugriff drauf? In meinem Keller habe ich andere Zugriffsrechte und auf meinem Gerät ist ja mein Gerät. Und dann kann ich sagen, okay, das ist meine Kommunikation, also die Datenflüsse, die ich drin habe, und auf allen Datenflüssen kann irgendwas verschiedene Sachen passieren oder die verschiedenen Prozesse können verschiedene Probleme mit sich bringen. So. Dann ist die Frage, okay, wenn ich jetzt überlegt habe, okay, ich habe jetzt quasi mein System visualisiert, mir ist bewusst, welche Prozesse habe ich, welche Datenstores habe ich und wie ist der Flow dazwischen. Dann kann ich überlegen, okay, welche Gefahren lauern drauf. Dann gibt es so verschiedene Methodiken dafür, die sie formalisiert haben, es gibt einmal Stride und dann gibt es noch Pasta. Und Stride steht quasi für Sampling, Tempering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service und Elevation of Privilege. Das verwendet man so im Geschäftskontext, wobei ich jetzt sage, bei Denial of Service ist jetzt bei einem Backup-Prozess vielleicht nicht ganz so relevant, weil ich ja keinen Dienst betreibe, der irgendwie ab sein muss. Aber da kann man so ein bisschen Inspiration rausnehmen, was vielleicht für Bedrohungen existieren. Also ich sage, okay, was nehmen wir denn? Ach, und hier diese dritte, zum Beispiel Repudiation, die Nichtabstreitbarkeit ist vielleicht ganz spannend, wenn man sagt, dass man etwas nicht getan hat. Also etwas nachweisen, dass man etwas getan oder nicht getan hat. Das ist ein Prozessproblem. Und zum Beispiel wäre dafür, dass man vielleicht auf die Deployment-Rakete klickt. Oder den großen roten, bitte hier nicht klicken, das ist alle Daten-Button. Und dann ist die Frage, wer hat denn wirklich drauf geklickt? Und eine Mitigation wäre dafür, wahrscheinlich das Logging zu verbessern. Das so als Beispiel dafür. Und ja. Fragen dazu zu dem erstmal trockenen Thema. Okay. Nun. Dann sind wir aber soweit auch durch. Ja. Also was man jetzt gucken können, dass man sagt, das Ding halt durchmappen und mal so auf einzelne Sachen Thread draufmappen. Das ist die Frage, ob wir da Lust drauf haben oder nicht. Ja? Okay. Dann also rum, gehen wir mal zurück. Das Backup oder das Passwort-Thema?
Also in dem Moment, wo du das Backup in die Cloud machst, dann ist die Frage, verschlüsselst du vorher? Mit welchem Schlüssel? Das sieht man jetzt hier noch nicht. Da wird es sehr schnell komplex.
Genau. Das ist ein grober Überblick. Man könnte jetzt das hier mit reinnehmen. Man kann auch sagen, man hat noch ein neues dazu. Die spannende Frage, die jetzt kommt quasi, dann machen wir es mal in hier orange, wenn es funktioniert. So. Der Stift nicht mehr. Der Stift ist aber aktiv. Kann ich mit dem Finger malen? Nee. gucken wir mal, nächste Seite ist. Den Browser hier? Oder irgendwo, wo das Zertifikat halt irgendwie drin liegt. So, dann muss mit der Maus so mal, nicht ganz so schick, aber links. Wenn ich jetzt quasi den Restore-Prozess habe, ne? Ups. Ja, Stift geht gerade irgendwie nicht. Dann ist die Frage, wenn ich den Restore mache, also beim Speichern habe ich ja schon verschlüsselt, ist halt die Frage, ja, das Book wird halt verschlüsseln wahrscheinlich. Also habe ich noch einen Input, wo irgendwie Passphrase, Schlüsselmaterial reinkommt. Das ist halt immer die Frage, dann Verfügbarkeit versus Vertraulichkeit. Habe ich einen einfachen Schlüssel, habe ich einen komplexen Schlüssel, habe ich sogar irgendwelches anderes Kryptomaterial wie ein GPG-Key oder irgendein NewBee-Key, den ich reinstecken muss. Das muss halt abwägen bei dem Risiko. Wenn ich sage, ich habe irgendwie so ein On-Site-Backup im Keller, da muss ich vielleicht weniger komplex sichern. Wenn ich es in die Cloud schiebe, würde ich es aber schon besser sichern. Weil auch die Datenschutzsachen, wenn man ein Telefonbuch mit Backup, könnte es auch irgendwie Probleme und Implikationen geben. Und das ist halt der spannende Punkt, worauf ich darauf aufmerksam machen will, dass es halt einfach aussieht. Aber wenn ich jetzt sage, ich Backup in die Cloud und dann lösche ich drei Dateien, dann mache ich halt einen Restore, alles kein Ding. Ne? So. Wenn jetzt aber mein Notebook abhanden kommt und ich mir ein neues holen muss, wie komme ich an das Cloud-Backup ran? Oder Notebook geht ja noch, aber die Hütte fackelt ab mit Notebook im Wohnzimmer und dem lokalen Backup oder der Backup-Festplatte im Keller und Dachgeschoss. Wie komme ich dann an meine Cloud-Sachen ran?
Wie lange dauert
das? Wenn es überhaupt geht, wie lange dauert das? Also wie lange brauche ich jetzt, um die Sachen runterzusenden? Vielleicht zu Hause in dem Kontext ist es vielleicht auch von der Zeitaufwand vom Transfer nicht so kritisch. Was für ein Backup habe ich gemacht? Habe ich ein Voll-Backup, wo ich erst die ganzen 150 GB runterziehen muss, bevor ich das quasi auspacken kann? Oder habe ich so ein repo-basiertes Backup-Tool, wo ich das einzeln rausziehen kann? Muss man halt abwägen, das ist halt der Punkt. Also das ist ja die Übertragung und der Speichern halt. Ne? So. Also das ist nicht, das Schaubild ist noch nicht perfekt, gebe ich zu. Ich finde es auch so ein bisschen schwer eingängig, wie man das jetzt genau richtig macht. Wahrscheinlich gibt es auch keinen richtig. Ist vielleicht so ein bisschen hingefuscht, sagen wir mal, das ist besser als gar nicht dran gedacht. Weil man jetzt sieht man ja schon, welche Implikationen es teilweise hat und welche Daten ich brauche. Wenn wir zu dem Elster-Fall zurückgehen, dann stellen wir fest, so ein Passwort ist ja gut und schön. Ich brauche irgendwie noch das Zertifikat wahrscheinlich. Das Passwort sogar bloß zum Zertifikat und melde mich dann an. Ich brauche trotzdem beides.
Und das Zertifikat möchte auch mit gebackupt werden. Und bei der Übertragung des Passworts vom Passwortmanager zu Elster müssen wir gucken, wie der Prozess abläuft, ob das vielleicht über die Zwischenablage geht, ob dort vielleicht noch andere Anwendungen das auslesen können.
Das ist ein guter Punkt.
Sehr schnell, sehr komplex. Und ich finde diese Datenflussdiagramme sehr schönen Ansatz, um erstmal einen Überblick zu kriegen. Aber am Ende merken wir nach diesem Prinzip der relativen Sicherheit, wir werden es nie vollständig hinkriegen. Wir müssen uns bewusst machen, es ist super hart, wir haben sehr komplexe Systeme und alleine Passwortmanager ist schon schwierig, richtig zu benutzen.
Oh ja, bei den Kopiersachen gibt es einige Passwortmanager, die klären die Passwort nach 15 Sekunden, nutzt sich das Copy-Feature, wo es automatisch geklärt wird, kopiere es in den eigenen Copy-Buffer, wo ich es aus Versehen woanders reinpassen kann, das ist schon schwierig. Wobei wahrscheinlich wäre sogar das Dokumente-Beispiel viel interessanter gewesen, weil dann habe ich halt Versicherungspolicen drin. Wo die Frage ist, wenn das Haus abfackelt mit dem Notebook, dem Ordner, wo die Police drin liegt und dem On-Site-Backup im Keller und dem Cloud-Backup, was ich verschlüsselt habe und nicht mehr rankomme, wie kriege ich quasi meine Versicherungssachen gelöst oder meditiert, wie man es nennt.
Ich ist zwar ein bisschen daneben, aber eine praktische Sicht vielleicht, dass man das auch mit reinbringt. Es geht ja letzten Endes um die Schutzziele, die man jetzt mit vermittelt hier. Das Interessanteste, was ich glaube, was ein Vortrag von Ihnen oder so in diesen Linux-Tagen gehört habe, dass ein Backup eigentlich auch bedeutet, dass man nur die wesentlichen Dateien sichern muss, sollte. Also irgendwelchen Schnulli, den muss man nicht ständig. Und da spielt ein Gedanke mit rein, dass Keep it safe und Keep it simple, also je komplexer, wenn man sich da so verschachtelte Ablaufpläne verinnerlicht und super Architekturen und Konfigurationen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass vielleicht so ein Restore auch mal fehlschlägt. Ein anderer, was ich in diesen Linux-Tagen gehört habe, war der eine, der hat die Aussage getroffen, in seiner beruflichen Praxis von all den wirklich harten Fällen, wo Firmen irgendwie gescheitert sind, der hat gesagt, da waren 3 von 5 Fällen oder so, war das irgendwo ein Raid, irgendwie nicht wiederherstellen ließ. Und das sind so Sachen. Nochmal zurück, wenn man also seine zu sichernden Daten oder die wirklich knapp hält, da geht es dann um wenige Terabyte, dann gibt es heutzutage mit der verfügbaren Technologie, kann man klonen und das geht so rasant schnell, da muss man halt mal irgendwie in so ein gutes kommerzielles Klontool ein bisschen was investieren und dann hat man die Möglichkeit, dass man das auf einer guten Harddisk deponieren kann, auch Offsite, und dort empfiehlt sich...
Ja, aber das ist der gute Einwand, der Offsite ist Hauptpunkt gewesen. Ja. Die Frage ist ja nicht wie sicher ist es mit welchen Tools und nicht, das kann mich beliebig einfach und komplex stricken. Wenn ich aber ein Offsite-Backup habe, ist die Frage, vertraue ich quasi der Offsite-Location? Dann will ich es verschlüsselt haben, die Frage ist, wo speichere ich diesen Schlüssel denn ab, dass ich den wieder rankriege? Ob ich es jetzt bei Eltern im Keller, bei Freunden, bei Verwandten oder in der Cloud, bei wem auch immer da ablege, selbstgemietete Cloud, Fremdcloud, ist ja auch alles total egal. Das Hauptproblem ist quasi, wie kriege ich den Restore wieder hin, dass der auch funktioniert und ich quasi, also keiner will Backup, alle wollen Restore, Punkt. So. Und wie kriege ich quasi diesen Restore-Prozess rein? Zuverlässig. Das lasse ich jetzt nicht mein ganzes Notebook komplett sicher, ist klar. Natürlich habe ich wahrscheinlich 2 Backup-Prozesse, eine für System und einen für Nutzdaten oder etc-Konfigurationsdaten und mein Home separat, dass ich mit verschiedenen Verfügbarkeiten quasi verschiedene Sachen restoren kann. Wenn ich halt das Ding komplett restoren will, dann habe ich die 3 Repos und kann einen zusammenfassen. Wenn ich mir auf ein neues Betriebssystem-Release raufgehe, werde ich halt bloß wahrscheinlich mein Home restoren, weil die restlichen Daten brauche ich gar nicht. Das stimmt schon, das muss man auch alles bedenken. Aber Hauptproblem ist halt, so ein Backup hilft mir halt nicht, wenn ein Schadenslager eintritt.
Ja, das meinte ich eigentlich gerade jetzt nicht mit einer praktischen Betrachtung, weil selbst so ein haben wir ja auch tolle Lösungen gesehen, die dann im Zweifel auch nicht funktionieren. Dass man einfach so eine gute Festplatte nimmt, die man irgendwo fest tackert in einem Keller. Meinetwegen, man macht sich einen Keller, irgend so eine Verankerung für die Festplatte. Und wenn es dann eine Überschwemmung gibt, die Festplatte überlebt auch die Überschwemmung. Also die Daten sind wiederherstellbar.
Dann haben wir bei meinen Kollegen
das Zeitproblem. Im Keller wird es möglicherweise nicht brennen. Das ist
ja, aber wann komme ich an den Keller ran, wenn ich jetzt eine Überschwemmung habe? Wann ist das Wasser weg und wann ist das quasi von der Feuerwehr oder der THW wieder freigegeben? Wenn es Bude abfackelt, der Dachstuhl raufgefallen ist, wann ist die Kripo fertig? Ja, das ist auch ein Zeitproblem. Aber deshalb, wie man technisch löst, das ist total egal, das geht mir in dem Vortrag gar nicht drum. Meine Motivation ist, das Problembewusstsein zu schaffen, dass man schauen muss, was kann ich machen? Welche Lösung ist es für jeden unterschiedlich? Weil es gibt auch verschiedene Backup-Tools und Tools, die man verwendet. Ja.
Verstanden. Schöner, spannender Vortrag. Ich wollte nur sagen, es gab vor 8 oder 10 Jahren einen schönen Vortrag im Debian-Umfeld zum Thema Disaster Recovery, wo jemand mal beschrieben hat, er hatte das Problem, er wohnte so in einer waldigen Gegend und irgendwann stand die Feuerwehr vor der Tür, ihr habt eine halbe Stunde Zeit und danach müsst ihr weg sein, weil danach brennt das Haus ab. Und er meinte so, wir machen doch irgendwie alle hier beruflich so Backup-Konzepte und Disaster Recovery und so. Wer hat denn zu Hause für sich die Disaster Recovery für, ihr kommt nach Hause und das Haus ist nicht mehr da?
Ja. Das ist halt ein Aspekt.
Und dafür muss man sich halt vorsichern, dass man, wie du schon sagst, Policen gegebenenfalls, das war sehr, sehr hilfreich, dass die Versicherungspolicen im Bankschließfach lagen und sowas alles. Und sich auch vorher überlegen, was nehme ich denn gegebenenfalls mit.
Was ich am spannendsten fand in dem Vortrag, ist eine zweite Iteration in dem Vortrag, dass je nach Lebensalter und Umstand andere Dokumente relevant haben. Also die älteren Kollegen, die haben an Dokumente gedacht, wo ich mir denke, so, stimmt, die gibt's, davon habe ich schon mal gehört, aber was mache ich eigentlich damit? Also brauche ich das und wo kriege ich es her?
So Rentenversicherungsnachweise könnten hilfreich sein, wenn man die nicht verbrennen lässt.
Definitiv. Auch relevant, wenn man quasi so in anderen Staaten aufgewachsen ist, als wo man jetzt gerade wohnt und die Übergänge mitgemacht hat, dann sind die Dokumente auch bei den Behörden alle nicht komplett.
Oh ja, für die Leute, die noch hier aus der DDR kamen. Und ja.
Also ich wollte keine Lösung vorstellen, was man machen kann, damit man da jetzt besser schlafen kann. Sondern das Problembewusstsein schaffen, dass wenn man vielleicht manchmal Sorgen hat darüber. Also Vorsorge ist einfacher als Nachsorge. Das ist die Quintessenz. Wenn man sich vorher Gedanken drüber macht, hat man wahrscheinlich später ein bisschen weniger Stress.
Mein Freund Rudolf Schneeberger, der hat ein interessantes Sicherungssystem. Er dupliziert seine Platte und besucht 14-tägig seine Eltern, die 3 Dörfer weiter wohnen. Deponiert eine Platte bei denen und die nimmt er beim nächsten Besuch wieder mit und bespielt die das nächste Mal und bringt die neue Version dann auch wieder seinen Eltern. Sodass in seinem Computer immer die aktuell laufende Datensammlung ist und bei den Eltern ist die Sicherung von maximal vor 2 Wochen. Also da wäre Hausbrand abgedeckt.
Ja, wenn man nicht in der gleichen Doppelhaushälfte wohnt, in der anderen, ist das durchaus ein Szenario.
Also ich persönlich habe im Keller einen brandsicheren Tresor eingemauert und da ist eine kleine Festplatte und da sind meine ganzen Datenbestände drauf, die ich zum Zeitpunkt X gemacht habe. Und die Deltas, die liefere ich nach in Form von USB-Stiften.
Das ist ja vollkommen legitim, ist halt schon gut vorgesorgt, wahrscheinlich mehr als so einige andere in dem Raum.
Ja, und eine Frage noch, André. Was ist deine persönliche private Datensicherungsstrategie, so in Stichworten?
Das ist Geheimnis. Das ist vertraulich.
Nee, so nur als Stichpunkt, bitte.
Nein, ich kenne die Probleme, ich bin mir dessen bewusst. Also andersrum. Die Schritte, warte, ich habe es hier oben ja gehabt. Drehen wir das einmal um, dann können wir das ja sehen. Wir hatten das hier vorne. Blub, 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 blub. So. Das ist ja quasi Threat Identifizieren, Risk Assessment, das habe ich alles durch. Ich kann Gefahren für einige Gruppen abschätzen. Und dann ist der nächste Schritt halt die Mitigation und das Risk Assessment quasi. Also mir ist bewusst, dass einige Sachen ungünstig gelöst sind, aber aufgrund der Risiko- und Eintrittswahrscheinlichung mit dem Restrisiko, was ich vertreten kann oder nicht. Ja, also man könnte es besser machen, definitiv. Das ist auch in Planung, das quasi Offsite bei Verwandten zu lagern. Kann man ja auch hinbringen, wenn man die besuchen will. Man kann ja auch so einen Server im Keller stellen und das Perimot drauf sichern. Da muss man nicht so oft hin. Aber ist ein Verbesserungsprozess. Aber der nächste Schritt nach dem ganzen Aufzeichnen ist halt irgendwie Wahrscheinlichkeiten, also Risk Assessment. Wie wahrscheinlich sind Risiken? Und kann ich mitschlafen oder nicht?
Also ich würde sagen,
und ich kann ganz gut schlafen.
Wir hatten jetzt einen inspirierenden Vortrag und wir arbeiten alle dran. Und eins noch, eure Geburtsurkunde. Bitte sichern. Irgendwann im Leben braucht man mal seine Geburtsurkunde. Die sollte nicht weg sein. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.